Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute an, wie die GEMA völlig neue Weichen stellt. Per Mitgliedsbeschluss hat sie festgelegt, dass ihre Kulturförderung nicht mehr die E-Musik, also zeitgenössische Klassik, bevorzugt behandeln soll. Das hat weitreichende Folgen für Komponistinnen und Komponisten und Musikschaffende in diesem nicht kommerziellen Spektrum. Wir sprechen drüber. Und ziehen Bilanz. Ein Jahr lang ist Papst Leo XIV. Morgen im Amt und ist vom großen Unbekannten zum medienwirksamen Trump-Gegenspieler aufgestiegen. Ein Image-Boost für den Vatikan? Außerdem sprechen wir mit Star-Architekt Daniel Liebeskind über das 25-jährige Jubiläum des von ihm entworfenen Jüdischen Museums Berlin. Und wir gehen in Basel ins Theater. Christoph Marthaler hat da auf der Bühne mit dem Theater Hora eine ganz besondere GmbH gegründet. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie heute bei uns in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei der GEMA stehen große Veränderungen an. Sie vertritt die Urheberrechte von Komponisten, Songwritern und Musikverlagen und stellt mit ihren Tantiemenausschüttungen ein wichtiges Einkommen für Musikschaffende dar, aber nicht nur damit. Die GEMA investiert nämlich 10% ihrer Einnahmen auch für soziale Zwecke und direkt in die Kultur- bzw. Musikförderung. Es geht da um rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Heute ging eine mehrtägige Mitgliederversammlung zu Ende, bei der über die Zukunft dieser Förderung abgestimmt wurde. Schon im Vorfeld wurde erbittert gestritten, denn bislang wurde die sogenannte ernste Musik, die zeitgenössische Klassik und die neue Musik, überproportional gefördert. Damit ist jetzt Schluss. Die Klassik soll nicht mehr bevorzugt werden. Die Mitglieder haben mit einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen dieser Neuausrichtung zugestimmt. Es herrscht durchaus auch große Freude über dieses Ergebnis, etwa bei dem Musiker Christopher Annen von der Band Annen-Mai Kantereit. Er ist auch Vertreter des Verbandes Pro Musik und er hat sich so geäußert.
Das war überfällig. Das war wirklich nicht länger tragbar. Also da ging es wirklich um sehr, sehr wenige Mitglieder, die zum Teil sehr, sehr hohe Förderbeträge einfach immer im Jahr bekommen haben. Und auf der anderen Seite ganz, ganz viele, die von diesen Förderungen ausgeschlossen waren. Und das ist einfach nicht vermittelbar, warum diese KomponistInnen, die ebenfalls innovative Musik machen, keinen Zugang zu dieser Förderung haben sollten.
Der Musiker Christopher Annen ist also sehr für die Reform. Die Frage ist jetzt aber, welche Folgen wird sie haben? Das kann ich besprechen mit meinem Kollegen Rainer Pöllmann. Schönen guten Abend, Herr Pöllmann.
Hallo.
Herr Pöllmann, schauen wir doch nochmal auf die Verteilung, wie sie bislang funktioniert hat. Die E-Musik, die ernste Musik, also erwirtschaftet nur einen kleinen Teil der GEMA-Einnahmen, die durch die Aufführungen, durch das Streamen, das kommerzielle Nutzen von Musik erwirtschaftet werden, bekam aber 30% der Fördermittel. Wie wurde das bisher begründet?
Mit dem Kulturauftrag, dem die GEMA eigentlich und ihre Vorgängerorganisationen auch schon gegründet wurden und mit der nachvollziehbaren Begründung, dass eben es wirklich viel Musik gibt, die sich kommerziell nicht rechnet, die auch keine Tantiemen oder jedenfalls nicht nennenswert Tantiemen als Erträge generiert, die aber eben Kultur trägt, die kulturell wichtig ist, die musikhistorisch wichtig ist und die auf diese Weise diese Förderung braucht. Man kann auch Quersubventionierung dazu sagen oder eben einen Solidaritätsgedanken darin sehen. Das war in der GEMA eigentlich immer so angelegt, wobei 10% des Gesamtaufkommens natürlich schon eine stolze Summe sind. Wobei man sagen muss, dass die Online-Erträge inzwischen nur noch mit 1% Kulturförderabgabe belegt sind. Also auch da ist natürlich schon was weggebrochen. Trotzdem, dass das Begehrlichkeiten erweckt, dass vor allem auch die Verteilung dieser Erträge 30% für die E-Musik, 70% für die U-Musik, wobei keiner, wirklich gar keiner mit dieser Terminologie noch glücklich ist, dass das natürlich inzwischen reformbedürftig ist, das glaube ich, haben alle gesehen, nur in welche Richtung die Reform geht. Darüber hat eine sehr erbitterte Debatte stattgefunden.
Dann schauen wir mal, in welche Richtung es jetzt geht nach diesem Beschluss. Was ändert sich denn jetzt an dieser Verteilung? Also das 70-30% Gefälle ist dahin. Das ist vorbei.
Das ist dahin. Es gibt auch eben diese Begrifflichkeit gar nicht mehr, E und U. Darum ist jetzt nicht so schade, ob die neue Begrifflichkeit Contemporary Classic Live oder einige andere sehr vage, sehr diffuse Formulierungen, ob die nun wirklich einen Fortschritt darstellen, kann man noch dahingestellt lassen. Das Entscheidende ist jedenfalls, dass es schon auch weiterhin Förderungen geben soll, auch durchaus dezidiert Förderungen für Experimentelles, für nicht kommerzielles. Also der Gedanke, dass gerade das Nicht-Kommerzielle gefördert werden soll, der ist nicht komplett verschwunden, aber er ist sehr weit diversifiziert auf sehr viele unterschiedliche Genres bis hin zu audiovisueller Musik, worunter man auch Werbejingles verstehen kann. Und wenn so etwas dann natürlich unter einen Förderkulturbegriff fallen sollte in Zukunft, der Beweis steht noch aus, aber wenn so etwas darunter fallen sollte, dann wäre das schon eine dramatische Verschiebung der bisherigen Ausschüttungspolitik.
Das heißt, es gibt jetzt viele neue Genres mit interessanten neuen Namen, mit denen erstmal wenige Leute irgendwas anfangen können, und wird dann da das Gießkannenprinzip angewendet, oder gibt es immer noch Unterschiede zwischen diesen einzelnen Genres, dass einzelne doch mehr Fördergeld bekommen als andere, weil sie vielleicht doch weniger kommerziell sind als Werbemusik jetzt zum Beispiel?
Diese grundsätzliche Unterscheidung gibt es, soweit ich das verstanden habe, und GEMA-Richtlinien komplett zu verstehen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, so komplex ist das. Diese grundsätzliche Unterscheidung ist aufgehoben, aber es hängt vor allem eben daran, wie die Jury, die diese Bewertungen und Wertungen zu treffen hat, zu welcher Entscheidung die kommen. Und da ist natürlich jetzt tatsächlich eine gewisse Aufmerksamkeit auch vonnöten. Es ist eine Übergangsphase von 4 Jahren geplant. 2030 soll das Ganze noch mal evaluiert werden, was letzten Endes das in der Praxis bedeutet und wie sehr diese Vagheit der Bezeichnungen auch dazu führen kann, dass Genres bedacht werden, die eigentlich ganz gut aus sich selbst heraus leben können, und umgekehrt genauso.
Aus Ihrer Erfahrung, was bedeutet denn die Entscheidung konkret für Komponistinnen und Komponisten der neuen Musik, der zeitgenössischen Klassik? Was wird sich denn da in der Praxis ändern, was deren finanzielle Unterstützung anbelangt? Durch die GEMA?
Das kann sehr unterschiedlich sein, weil auch die Ausschüttungen natürlich sehr unterschiedlich sind. Aber für nicht wenige wird das dramatische Einkommenseinbußen mit sich bringen. Wobei natürlich das Problem ein bisschen aus meiner Perspektive jedenfalls war bei der Debatte um diese Änderungen, dass die E-Musik-Fraktion, um sie mal so zu nennen, wirklich sehr stark auf ein Berufsbild zeitgenössischer Komponist abgehoben hat, die in der Regel unter eher prekären Verhältnissen arbeiten. Nicht alle, aber doch die meisten. Und viele sind auf diese Förderungen angewiesen. Da wird's echt schwer. Einige, die dann natürlich von der anderen Seite auch sehr gut ins Zentrum gerückt wurden, wären auf diese zusätzlichen GEMA-Einnahmen nicht unbedingt angewiesen. Aber das auszutarieren, das wird sicher auch eine Aufgabe sein, vor der die GEMA steht, wenn sie nicht diesen Bereich der zeitgenössischen klassischen Musik, der experimentellen Musik, einfach komplett über den Jordan gehen lassen will.
Die Kollegen von BR Klassik haben darüber berichtet, es soll eine Beeinflussung der abstimmungsberechtigten Mitglieder im Vorfeld gegeben haben. Die GEMA-Geschäftsführung soll dieser Darstellung zufolge in den vergangenen 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung telefonisch bei den abstimmungsberechtigten Mitgliedern massiv für die Reform geworben haben. Den Kollegen liegen da offenbar eidesstattliche Versicherungen vor. Man kann das ja durchaus auch als ein legitimes Werben um die eigenen Interessen bezeichnen. Wie ist das zu bewerten und warum liegt dem Vorstand und dem Aufsichtsrat denn so viel daran, diese Reform umzusetzen, nachdem das ja bei einer früheren Abstimmung im letzten Jahr schon mal gescheitert war? Warum sind die so dahinter?
Ich glaube, man unterschätzt leicht, unter welchem Druck auch die große, mächtige Institution GEMA selbst steht, die natürlich sich in einem internationalen Wettbewerb dergestalt befindet, dass sie international ausschüttet, und zwar nicht nur an einzelne Singer-Songwriter oder zeitgenössische Komponisten, sondern eben auch an große Player, an große Musikkonzerne, die sehr renditeorientiert arbeiten und denen solche 10% Kulturabgabe natürlich per se ein Dorn im Auge sind. Also da würde ich ein bisschen um Verständnis für die Politik der GEMA, auch für diese sehr ökonomisch orientierte Politik der GEMA werben wollen. Was jetzt die Einflussnahme des Vorstands angeht, nun ja, es ist ein gemeinsamer Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat der GEMA. Es wäre, glaube ich, etwas naiv zu denken, dass der Vorstand seinen eigenen Vorschlag nicht auch aktiv unterstützt. Mir ist nicht bekannt, dass Leute wirklich unter Druck gesetzt wurden, dass mit Sanktionen gedroht wurde oder Ähnliches. Und insofern würde ich das schon als eine vielleicht ein bisschen einseitige, aber durchaus legitime Form der Einflussnahme seitens des Vorstandes für seinen eigenen Vorschlag empfinden.
Also die zeitgenössische E-Musik hat jetzt bei der GEMA sozusagen nicht mehr diese Lobby als Berufsfeld weiter getragen zu werden. Was würden Sie denn jetzt den Musikerinnen, Musikern, den Komponistinnen raten? Wie müssen die sich aufstellen in der nächsten Zeit, um womöglich nicht da völlig finanziell in eine absolute Problemsituation zu rutschen?
Eine Änderung gab es offenbar zum ursprünglichen Vorschlag des Vorstandes, dass nämlich die Jury, die diese Bewertungen vornimmt, jetzt doch von der Mitgliederversammlung gewählt und bestimmt wird und nicht vom Vorstand bzw. dem Aufsichtsrat ernannt. Und in diesem Kreis sind auch zwei Vertreter der zeitgenössischen E-Musik. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ansonsten habe ich jetzt da keine Empfehlungen oder Ratschläge zu geben, aber ich glaube schon, dass das Narrativ in diesem Abwehrkampf, der in den letzten Monaten und im letzten Jahr getobt hat.
Ein großer Konkurrenzkampf im Grunde genommen.
Absolut. Und es ist ein Kampf um zwar viele, aber doch letzten Endes begrenzte Mittel, die entweder die eine Personengruppe oder eben eine andere Personengruppe bekommt. Ich glaube aber, dass das Eigenbild, das diesem Abwehrkampf zugrunde lag und das dann auch eben nach außen als Narrativ gebracht wurde, dass das dringend überholt werden muss. Und die gesellschaftliche Relevanz von zeitgenössischer Musik, auch die Anbindung, die Genreoffenheit, die es ja auch aus der klassischen Musik gegenüber der nicht klassischen Musik gibt und nicht nur in der anderen Richtung, all das viel stärker ins Zentrum zu bringen, statt sein eigenes Berufsbild als freischaffender Komponist, der bitte diese Freiheit haben müsse, zu betonen, das glaube ich, wäre für die Zukunft elementar wichtig.
Rainer Pöllmann, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung.
Bitte.
Morgen ist es genau ein Jahr her, dass Robert Prevost zu Papst Leo XIV. Gewählt wurde. Er ist der erste US-amerikanische Papst in der Geschichte. Als er das Amt übernahm, wirkte er vielleicht noch etwas unscheinbar. In den letzten Wochen aber ist er allgegenwärtig in den Medien dieser Welt, weil er sich in einer Art Dauerfehde mit der Trump-Regierung befindet. Der Grund? Der Papst hat sich deutlich gegen Trumps Iran-Krieg ausgesprochen und gegen den Krieg allgemein. Zum Beispiel hier Mitte April in der Karwoche.
La guerra divide. La speranza unisce.
Der Krieg trennt, die Hoffnung verbindet. Die Selbstherrlichkeit tritt nieder, die Liebe erhebt. Götzendienst macht blind, lebendige Gott erleuchtet. Das Gleichgewicht in der Menschheitsfamilie ist schwer erschüttert. In Todesreden wird sogar der heilige Name Gottes herangezogen, der Gott des Lebens. Schluss mit der Zuschaustellung von Macht. Schluss mit dem Krieg.
Basta con la guerra.
Ja, Schluss mit dem Krieg. Heute war der US-amerikanische Außenminister Marco Rubio im Vatikan zu Gast, wohl um die Wogen zu glätten. Dabei richten sich erneut alle Blicke auf den Vatikan. Was bedeutet das für den Pontifex und die katholische Kirche? Ist diese Daueraufmerksamkeit ein Imagegewinn für den Papst? Das kann ich jetzt besprechen mit dem Journalisten Ludwig Ringeifel. Er war lange Leiter der katholischen Nachrichtenagentur und leitet heute das Zentrum Informationis Catholicum in Rom. Schönen guten Abend, Herr Ringeifel.
Ja, guten Abend aus Rom.
Papst Leo XIV. Ist also jetzt seit einem Jahr im Amt und momentan permanent in den Medien zu sehen und zu hören. Man könnte ihn gerade für einen wichtigen Player in den weltpolitischen Debatten halten. Ist das nicht erstmal ein großer Erfolg für ihn?
Das ist zweifellos ein großer Erfolg. Man fühlt sich fast ein bisschen erinnert an Papst Johannes Paul II., der damals gegen den Golfkrieg von George W. Bush wetterte und auch damit unglaubliche Zustimmung weltweit bei den Kriegsgegnern bekam. Es ist aber auch schon eine zweischneidige Sache, weil der Papst natürlich nicht als politischer Player im eigentlichen Sinne verstanden werden will, sondern als ein Botschafter des Friedens, der gewissermaßen über den Kriegsparteien steht. Aber das geht natürlich nur, indem man mit den Kriegsparteien redet. Und in dem Moment, wo eine der großen Player, also in dem Fall Trump, ihn so scharf angreift, wird seine Sonderstellung umso deutlicher.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass er sich kaum zurückhalten kann, weil diese Trump-Regierung Trump selber permanent nachlegt in dieser Auseinandersetzung. Also gerade kürzlich hat Trump nochmal gesagt, der Papst spreche lieber darüber, dass es in Ordnung sei, wenn der Iran eine Atomwaffe hat. Da hat Papst Leo darauf geantwortet, die Mission der Kirche sei es, das Evangelium zu verkünden, den Frieden zu predigen. Wenn mich jemand dafür kritisieren will, dass ich das Evangelium verkünde, dann soll er es mit der Wahrheit tun. Also das hört überhaupt nicht auf. Man könnte ja meinen, dass da irgendwann von beiden Seiten auch mal Munition zurückgenommen wird. Haben Sie das Gefühl, dass der Papst Leo XIV. Da auch wirklich jetzt mit einem großen Selbstbewusstsein sagt, ich lasse mich da jetzt auch nicht von abbringen, wenn die weiter mich provozieren, dann werde ich auch weiter entsprechend antworten?
Also er scheint mir nicht der Typ zu sein, der dann klein beigibt. Und wenn Trump, ja, ich sag mal, so dumm ist, weiter den Papst auf diese Art und Weise zu attackieren, dann wird er auch immer wieder die entsprechenden Antworten kriegen. Ich glaube aber, dass sich das auch bei Trump allmählich leerläuft. Und die Tatsache, dass heute Außenminister Rubio da war und wenn man die Erklärungen anschließend liest, zeigt, dass auch die US-Regierung jetzt allmählich von dieser für sie auch nutzlosen und erfolglosen Konfrontation runter will.
Aber diese Konfrontation muss man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer angucken. Dieses besondere Verhältnis auch mit den USA zu dem US-amerikanischen Papst, der sich gegen den Krieg und für den Frieden ausspricht, das ist ja erstmal wirklich nicht ungewöhnlich für den Papst. Und er trifft auf eine Trump-Regierung, die ihn dafür abkanzelt, kritisiert. Vizepräsident J.D. Vance, der ja selbst zum Katholizismus konvertiert ist, legte dem Papst nahe, sich in theologischen Fragen zurückzuhalten, wenn diese sich auf Krieg und Frieden beziehen. Das ist ja wirklich ohne Präzedenz. Warum ist die Trump-Regierung Ihrer Meinung nach derartig auf diesen Konfrontationskurs gegangen?
Das hat auch mit der amerikanischen Innenpolitik zu tun. Man muss ja beachten, dass in den USA jeder fünfte Wähler Katholik ist und dass in der Basis, in der Wählerbasis gerade der Trump-Regierung viele Katholiken sind. Und deswegen kann ihm das nicht egal sein, wenn jetzt der Papst, also das Oberhaupt der Katholiken, gegen den von ihm angezettelten Krieg zu Felde zieht. Deswegen wehrt er sich. Und wenn man sich so anhört, was die amerikanischen Bischöfe in ihren Predigten im Moment von sich geben und ja fast schon zum Widerstand gegen diesen Krieg aufrufen, dann ist schon verständlich, warum Trump sich da ein bisschen in die Enge gedrängt fühlt.
Und offenbar versucht hier ja diese Trump-Regierung auch so eine Art alternative christliche Religion populär zu machen, also den Gläubigen in den USA zu sagen, ihr könnt Katholikinnen, Katholiken sein, ihr könnt gläubig sein, aber ihr müsst euch jetzt nicht zwangsläufig an die Werte oder die moralischen religiösen Prinzipien halten, die jetzt vom Vatikan verkündet werden. Haben Sie das Gefühl, dass das gescheitert ist? Es sieht ja jetzt tatsächlich so aus.
Ich glaube schon, dass das gescheitert ist, wenn es überhaupt jemals ernsthaft versucht wurde. Das ist ja eines der Grundprinzipien in der katholischen Kirche. Da gibt's nun mal den Papst und der ist nun mal das Oberhaupt und der ist nun mal verbindlich für Linke wie für Rechte, für Trump-Anhänger wie für Anhänger von Demokraten. Also das konnte nicht aufgehen.
Wie steht denn Papst Leo da? Wie würden Sie seine grundsätzliche Haltung beschreiben? Ist er besonders kämpferisch grundsätzlich oder ist diese Haltung, die er im Moment einnimmt, eben in diesem Konflikt nicht irgendwie auch selbstverständlich in seinem Amt?
Dass er für den Frieden eintritt und gegen den Krieg, das ist selbstverständlich. Aber wie er es tut, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und da zeigt sich halt auch, dass er sozusagen die kulturellen Codes versteht, die in Amerika funktionieren. Dass er nicht nur das amerikanische Englisch als Sprache spricht, sondern eben auch genau das bedienen kann, was dann in Amerika ankommt. Er wählt dann eben Begriffe, die in Amerika verstanden werden. Und das macht ihn aus Sicht der Trump-Regierung zu einem besonders schwierigen Gegner.
Wenn man mal diesen ganzen Konflikt mit Trump abzieht, wie würden Sie denn sagen, ist dieses erste Jahr von Papst Leo XIV. Insgesamt zu bewerten? Und wie wird er denn auch international wahrgenommen?
Ich würde einmal analysieren, was er innerkirchlich gemacht hat. Er versucht ja innerkirchlich, wo es auch etliche Konflikte und Gegensätze gab, versucht er Konflikte zu beruhigen. Das ist ihm bisher nicht wirklich gelungen. Die großen Konflikte mit den Traditionalisten auf der einen Seite und den radikalen Reformern auf der anderen Seite, die schwelen weiter. Das hat er noch nicht geschafft, das zu befrieden. Aber auf der internationalen Ebene ist es ihm gelungen, nicht zuletzt dank Trump, seine Statur als ein moralisches Weltgewissen, als jemand, zu dem viele Menschen aufschauen, auch solche, die eben nicht gläubig sind, und ihm Respekt entgegenzubringen, diese Statur zu stärken, das ist ihm in diesem einen Jahr schon deutlich gelungen.
Ludwig Ringeifel, über ein Jahr Amtszeit von Papst Leo XIV. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Das Jüdische Museum Berlin feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das wird mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen begleitet. Und rund ums Jubiläum widmet es sich nicht zuletzt den eigenen Anfängen, dem Liebeskindbau, der mit seiner unverwechselbaren Gestalt Architekturgeschichte geschrieben hat und zu den markantesten Museumsbauten weltweit zählt. Mein Kollege Carsten Dippel hat mit Daniel Liebeskind, dem Schöpfer des Jüdischen Museums Berlin, gesprochen.
Seit 25 Jahren prägt die silbrig glänzende Fassade dieser ungewöhnlichen Architektur das Gesicht Berlins. Das Jüdische Museum ist eine Herausforderung. Schiefe Ebenen, lange Schluchten, Lichtschlitze und Asymmetrien. Nicht zuletzt sogenannte Voids, Leerstellen und Schächte. Daneben gebaute Splitter und wankende Stelen.
Die Idee ist komplex und je genauer man hinschaut, desto mehr tauchen verschiedene Fragen auf. Und das ist gut so, wenn Besucher Fragen haben. Auch wir haben Fragen, wenn es um die Geschichte geht. Wie ist es dazu gekommen? Wie war das möglich? Kann sich so etwas wiederholen? Das ist von grundlegender Bedeutung.
Daniel Liebeskind erregte mit seinem kühnen Entwurf für den Wettbewerb zur Erweiterung des damaligen Berliner Stadtmuseums 1989 großes Aufsehen. In einer Zeit, als Gedenkstätten und Museen noch nach einem Umgang mit jüdischer Geschichte und nicht zuletzt der Shoah suchten. Wo die jüdische Geschichte künftig im Berliner Stadtmuseum verortet sein sollte, das war damals eine durchaus offene Frage. Für Liebeskind gehörten jüdische Geschichte und Berliner Stadtgeschichte zusammen. Und er integrierte das Gedenken an die Shoah in seine Architektur. Miriam Goldmann ist Kuratorin am Jüdischen Museum.
Das war das wirklich Neue. Das hatte in dieser Form niemand vorher getan. Und dass er ein stadthistorisches Museum in Deutschland zwingt, sich kontinuierlich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, das hat für mich etwas sehr Überzeugendes. Das ist seine Stärke und da entdecke ich auch eine poetische Qualität.
Jeder vierte Besucher kommt wegen der markanten Architektur des Liebeskindbaus ins Jüdische Museum. Heute zählt es zu den wichtigsten Museen zur deutsch-jüdischen Geschichte. Zum Auftakt des 25-jährigen Jubiläums schaut das Haus in der Ausstellung Between the Lines zurück auf die Entstehungsphase des Baus. Von den ersten Entwürfen, den Zeichnungen und Modellen des 1946 in Lodz geborenen US-amerikanischen Architekten bis zu dessen Inspirationsquellen. Im Grunde, sagt Direktorin Hetty Berg, sei der Liebeskindbau selbst zugleich das größte Objekt der Sammlung und damit auch ein Stück Zeitgeschichte.
Es ist natürlich auch ein sehr symbolisches Gebäude, wo wirklich räumlich die Geschichte eingeschrieben ist. Und über diese Voids, diese leeren Räume, die er geschaffen hat, die von Untergeschoss bis zum Obergeschoss durchlaufen, darin hat er gezeigt, dass das, was verschollen ist, dass das weg ist, das ist leer. Und das kann niemals auch nicht durch ein Museum mit unserem schönen Objekt und so weiter, das kann niemals ersetzt werden.
Voids, Leerstellen, wie der sogenannte Holocaust-Turm. Ein riesiger Schacht am Ende der Achse der Vernichtung, in den nur durch einen Schlitz etwas Tageslicht fällt. Auf der anderen Seite mündet die Achse des Exils in einen Stelengarten, eine schiefe Pflasterfläche, auf der riesige Betonquader stürzen, bepflanzt von etwas Grün. Das Exil als Ungewissheit. Es sei durchaus gewollt, dass die Besucher eine körperliche Erfahrung machen, sagt Hetty Berg.
Und diese physische Desorientierung ist natürlich sehr wichtig, so die Besucher, die hineinkommen und diese wirklich an die eigene Körper erfahren, dass etwas nicht stimmt, das ist natürlich sehr wichtig. Und dann immer diese Konfrontierung mit diesen Voids, dass man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Deswegen glaube ich, ist dieses Gebäude auch nach 25 Jahren noch immer sehr wirksam und sehr wichtig für unser Thema.
Between the Lines, zwischen den Zeilen, nannte Liebeskind seinen Entwurf. In der Ausstellung werden die vielfältigen Einflüsse und Inspirationsquellen, aus denen der Architekt schöpfte, präsent. So nahm er zum Beispiel einen Stadtplan Berlins zur Hand, verortete darin die Wohnadressen berühmter, nicht-jüdischer wie jüdischer Persönlichkeiten und verband sie mit einem Liniennetz, das dann tatsächlich den Grundriss des Baus vorgab. In seinem Bau drehe sich vieles um Erinnerung, sagt der New Yorker Architekt.
I think memories
Die Erinnerung ist das Fundament, auf dem dieses Gebäude steht. All die sich kreuzenden Linien, die Fenster, die eine Art Adressbuch ohne Namen sind. All diese Ideen drehen sich um Erinnerung. Aber Erinnerung nicht als gegebene Tatsache, sondern Erinnerung, wie sie in unserer Erfahrung verkörpert ist. Und ja, ich habe diesen Sinn von Erinnerung in die Struktur des Gebäudes selbst einfließen lassen.
Carsten Dippel war für uns in der Ausstellung Between the Lines, Daniel Liebeskind und das Jüdische Museum Berlin. Sie ist ab morgen und noch bis zum 1. November zu sehen. Und der Architekt selbst ist auf einem Podium am 19. Mai im Jüdischen Museum im Gespräch mit der Schriftstellerin Johanna Adorjan zu erleben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
KI-Anwendungen, mit denen man sexualisierte Deepfakes herstellen kann, sollen in der Europäischen Union in Zukunft verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes. Das teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit. Andere KI-Regeln sollen vereinfacht werden, um das wirtschaftliche Potenzial von künstlicher Intelligenz in Europa auszuschöpfen. Bevor die Änderungen in Kraft treten können, müssen sie vom EU-Parlament und dem Rat der Regierungen der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Bei sogenannten Deepfakes wird etwa das Gesicht einer Frau in ein Video eingefügt, zum Beispiel eine Pornosequenz, sodass es wirkt, als würde sie Dinge tun, die tatsächlich nie passiert sind. Der Avatar-Regisseur James Cameron und der Disney-Konzern werden verklagt wegen Gesichtsdiebstahls. Die indigene US-Schauspielerin Koryanka Kilcha beschuldigt Cameron, er habe ihre Gesichtszüge ohne ihre Zustimmung für die Figur Neytiri aus Avatar verwendet. Als Jugendliche hatte sie die Pocahontas im Film The New World gespielt. Cameron selbst hatte in einem Interview gesagt, ihr Gesicht habe ihn inspiriert. Laut Klageschrift hat Cameron ihr eine signierte Zeichnung der Figur geschenkt, samt der Widmung über ihre Schönheit als Inspiration. Bislang unveröffentlichte Tonaufnahmen geben Einblicke in die Ehe zwischen Arthur Miller und Marilyn Monroe. Wie der Guardian berichtet, beschreibt der Dramatiker sie als kluge, witzige und zutiefst verletzliche Frau. Miller und Monroe waren von 1956 bis 1961 verheiratet. Die Aufnahmen entstanden über fast 30 Jahre in Gesprächen mit seinem Freund und Biografen Christopher Bixby. Darin spricht Miller auch über Selbstzweifel, Ruhm, den politischen Druck der McCarthy-Ära und darüber, wie daraus Stücke wie Hexenjagd entstanden. Veröffentlicht werden die Gespräche jetzt im Buch »The Arthur Miller Tapes«. Nach 3 Tagen haben Ermittler die Suche nach einem in Bayern gestohlenen Goldschatz beendet. Trotz des Einsatzes von Spürhunden sowie von Radar- und Röntgentechnik hätten die Beamten nichts gefunden, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts. Der Großteil der fast 500 Münzen bleibt also weiterhin verschwunden. Die Ermittler hatten das fehlende Gold auf einem Grundstück des Hauptverdächtigen und seiner Partnerin in Mecklenburg-Vorpommern vermutet. Die Münzen waren 2022 aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching gestohlen worden. Sie galten als der größte keltische Goldfund im 20. Jahrhundert. 4 Täter wurden festgenommen und 2025 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Die Kunstbiennale in Venedig wird übermorgen offiziell fürs Publikum eröffnet. Für die Presse sind die Pavillons aber schon zugänglich und es gibt schon viel Aufregung vor dem eigentlichen Start. Die Jury der Biennale ist vergangene Woche geschlossen zurückgetreten und es gibt aktuell Proteste. Wir haben gestern in Fazit darüber berichtet. Die Aktivistinnen von Pussy Riot protestierten vor dem russischen Pavillon. Die internationale Kunstszene will aber natürlich trotzdem vor allem ihre interessanten Arbeiten zeigen. Wir berichten darüber morgen in einer Fazit-Sondersendung live aus Venedig. Wladimir Balzer moderiert und meine Kollegin Susanne Burkhardt ist als Redakteurin mit vor Ort. Sie kann uns jetzt schon mal einen kleinen Einblick geben. Susanne, wie ist die Lage bei der Biennale? Von außen betrachtet hat man ja das Gefühl, es ist sehr angespannt und es geht vor allem um die großen Weltkonflikte, um Boykotte und Protest.
Ja, den Eindruck konnte man natürlich kriegen in den Tagen der Preview. Die wurden natürlich auch massiv genutzt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da sind die Kameras halt unterwegs. Jetzt scheint es mir so ein bisschen, als würde wieder Business as usual stattfinden. Also die Ausstellungsorte, Giardini, Arsenale, die sind rammelvoll. Die Stimmung in der Kunstszene scheint sehr gut zu sein. Das Wetter spielt ja jetzt auch mit nach vielen Regengüssen. Also das kann natürlich immer noch zu Protesten kommen, aber im Moment scheint es mir so, als hätte man die halt so mitgenommen und jetzt ist halt nicht so wahnsinnig viel geblieben. Allerdings, der Plan des russischen Pavillons, der scheint mir aufgegangen zu sein, denn so viel wie diesmal wurde über ihn selten berichtet. Und da stecken wir als Journalisten natürlich auch immer in einem Dilemma, wenn sowas passiert. Denn es muss ja einerseits berichtet werden und dann spielt man natürlich Russland voll in die Karten. Das ist unvermeidbar, ärgert aber zum Beispiel auch den künstlerischen Leiter der Pinchuk Foundation, der zeigt ukrainische Position und der hat uns gesagt, dass er sehr müde ist, immer wieder angesprochen zu werden auf den russischen Pavillon.
Und wie ist das? Spielt er denn dann auch eine Rolle in der morgigen Sondersendung? Wer ist denn bei Wladimir Balzer alles zu Gast?
Naja, wir haben ja eins der wenigen, vielleicht sogar das einzige Interview mit der Künstlerin Sung Thieu. Sie zeigt im deutschen Pavillon ja eine Arbeit zu vietnamesischen Vertragsarbeiten. Auf den gehen wir natürlich besonders ein, auf den deutschen Pavillon, auch im Gespräch mit der Kuratorin Kathleen Reinhardt. Wir sprechen mit der südafrikanischen Künstlerin Gabrielle Goliath. Ihre Arbeit war ja dem südafrikanischen Kulturminister zu spalterisch. Da geht es neben dem Thema Femizide auch um das Thema Gaza. Also ließ sie, weil sie das dort nicht zeigen durfte, den Pavillon kurzerhand leer und zeigt ihr Werk jetzt in einer Kirche nahe San Marco. Ist auch ein absoluter Magnet. Und das Gesprächsthema nach den Protesten hier auf dieser Biennale in Venedig ist natürlich der österreichische Pavillon mit den nackten Performerinnen von Florentin Tina Holzinger. Sie hat ja ihre Venice SeaWorld hierher gebracht und ich habe heute ein paar Leute gesprochen, die haben es immer noch nicht geschafft, es zu sehen, weil es so voll ist. Was wir aber auch unseren Hörern mitgeben, ist ein Geheimtipp. Es geht um einen wundervollen Garten, ein fantastischer Ort von Karmelitern, liebevoll bestellt. Und dort haben 20 international bekannte Musikerinnen einen Soundwalk gestaltet. Und dabei sind Namen wie Patti Smith, Brian Eno, Meredith Monk und so weiter. Und wenn man die Nase voll hat von all diesen ganzen Bildern und Menschenmassen, dann sollte man dahin gehen, sich die Kopfhörer aufsetzen und sich wirklich einlassen in diesen wunderschönen Sound, den wir natürlich dann auch morgen in der Sendung hören.
Den bekommen wir zu hören. Vielen Dank, Susanne Burkhardt.
Gern.
Morgen also um 23.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Fazit-Sondersendung live aus Venedig von der 61. Kunstbiennale. Und wir begegnen jetzt einem Altmeister des Theaters, Regisseur Christoph Marthaler. Seine Abende sind versponnene poetische, musikalische Kunststücke. Heute Abend gab es eine neue Inszenierung von ihm am Theater Basel. Zum ersten Mal hat er dabei mit dem Schweizer Theater Hora zusammengearbeitet. Das heißt, neben seinem üblichen Ensemble standen auch Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung auf der Bühne. Ein Gipfeltreffen, könnte man sagen, denn beide feiern ein Schnapszahljubiläum. Das Theater Hora gibt's seit 33 Jahren und vor 33 Jahren hatte Christoph Marthaler auch seinen ersten durchschlagenden Erfolg an der Berliner Volksbühne mit Murks, den Europäer. Das erste gemeinsame Stück von Theater Hora und Marthaler heißt GmbH, aber die Abkürzung steht in diesem Fall für Gesellschaft mit besonderer Hingabe. Wie hingebungsvoll es war, weiß unser Theaterkritiker Michael Lages. Schönen guten Abend, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Was verbirgt sich denn hinter dieser Gesellschaft mit besonderer Hingabe?
Also vor allen Dingen verbirgt sich dahinter eine Firma, die tatsächlich aus verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht. Das ist sozusagen die Grundidee des Abends, eigentlich im Wesentlichen damit beschäftigt ist, Dinge zu testen. Gelegentlich kommen mit einem Lastenfahrstuhl in das kleine Büro, das wir da auf der Bühne sehen, Dinge heruntergefahren. Dann macht man den Lastenfahrstuhl auf, holt eine Kiste raus, macht die Kiste auf und sieht, was da drin ist. Und dann testet man das. Das Erste, was getestet wird, sind zum Beispiel Kopfkissen. Die werden aus dieser Packung rausgeholt und jeder nimmt eins, nimmt es in den Arm, testet es, sagt uns genau, was drin ist, also welche Füllung, welche Konsistenz, wofür es da ist. Es ist sozusagen das Spiel mit dem Test. Und dann nehmen alle jeweils ihr Kissen und lehnen sich damit an die Wände, als würden sie schlafen. Also wir sind tatsächlich damit beschäftigt, zuzuschauen, wie Menschen Dinge ausprobieren. Und es gibt eine Figur, die kommt immer mal wieder aus einem Fernsehschirm links oben, dirigiert ein unsichtbares Orchester, und steuert so ein paar fundamental philosophische Fragen und Antworten zum Beispiel bei. Etwa ausprobieren ist das Gegenteil von gut. Ist relativ logisch, weil man weiß noch nicht, ob es gut ist, was man ausprobiert. Aber so wird quasi immer ein bisschen Unterbau oder Überbau zu den Aktionen auf der Bühne geliefert. Das ist die Struktur des Abends. Wir schauen den Beteiligten beim Prüfen zu, beim Testen. Und werden damit in verschiedene Welten entführt.
Also erstmal ist es so ein Arbeitswelt-Setting, Alltagssituation auch im Büro. Wie sich das anhört, können wir hier mal erfahren.
Grüezi zusammen. Grüezi. Wir müssen Planung machen. Das ist essentiell.
Ja.
Planung. Wir müssen auch wählen, das ist wichtig. Nachher ist Nachtessen. Thema Sitzung. Thema.
Entschuldigung.
Sondersitzung, Weihnachtsessen. Wir brauchen Pause. Mehr Pause.
Ja, also die Pause ist wichtig, das kann man sich auch vorstellen bei Christoph Marthalers Inszenierungen. Die Bühnenbilder sind ja auch immer besonders wichtig dabei, ganz aus der Zeit gefallene Orte. Hat das denn diesmal wirklich was mit einer Büro- und Arbeitswelt zu tun, die wir erkennen bei dieser merkwürdigen Stiftung Warentest, die da auf der Bühne sich befindet?
Ja, das ist tatsächlich, es gibt das Büro vom Chef hinten, da wird gerne und oft telefoniert. Es gibt so eine Art Raucherzimmer. Es gibt einen Schrank, in dem der Chef seinen Bass versteckt hält, also einen richtigen, schönen, großen Kontrabass, womit wir dann auch schon auf der musikalischen Ebene sind, weil fast alle diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind auch fast alle musikalisch begabt und die wirklich allerschönste Szene, die ist so etwas nach der Hälfte, da kommt eine von den Mitarbeiterinnen, die ist ein Fan von Tuba-Musik und bringt eine Tuba mit. Aber sie kann tatsächlich nur reinblasen. Gelegentlich entsteht mal ein Ton. Dann kommt dazu einer, der spielt Akkordeon, aber er spielt nicht Akkordeon, sondern er bläst nur die Luft rein und raus. Und dann kommt eine Blockflötistin, die kann auch nicht Blockflöte spielen, aber sie kann sozusagen mit der Luft in der Blockflöte spielen, also nur mit der Luft. Das ist eine der schönsten antimusikalisch-musikalischen Veranstaltungen, die ich, glaube ich, je gehört habe. Das ist wunderschön und das ist ein Markenzeichen, das bei Marthaler immer gesungen wird. In dem Fall wird vor allem wunderschöne Musik gemacht. Es ist ein Marthaler-Abend wie aus dem Bilderbuch. Das ist einer von diesen freien Abenden, wo jede Szene, die im Übrigen von den Hora-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitentworfen ist, quasi eine nach der anderen entstanden ist und so eine Art Fluss entsteht, der vollkommen organisch ist und vollkommen sinnlos.
Vollkommen sinnlos, aber funktioniert denn das Zusammentreffen des Marthaler Ensembles in Basel mit dem Ensemble des Theater Hora? Hat das eine besondere Spannung oder ist das wirklich aus einem Guss, wenn diese Schauspielerinnen und Schauspieler da zusammenkommen?
Das ist total erstaunlich. Es ist aus einem Guss. Es sind übrigens nicht die bewährtesten der Marthaler Schauspieler. Nein, es sind tatsächlich wenige Ensemblemitglieder aus der aktuellen Basler Kompanie. Aber ansonsten kann man nicht unterscheiden, wer wohin gehört. Und das ist, glaube ich, die größte Qualität dieses Abends, dass es nicht in den Moment verfällt, wo quasi die, die sozusagen nicht den Normen entsprechend ausgestellt sind, als solche. Sie sind die ganze Zeit im gleichen Fluss der absurden und abstrusen Ideen und Entwicklungen und sie bleiben sich auch, ohne dass es irgendeine Form von Unterschied gibt, die ganze Zeit über treu. Und wenn man sich das Abenteuer gönnt, mit Ensembles zu arbeiten, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten, da muss man genau das machen. Man muss sich dazu entscheiden, dass es keinen Unterschied gibt. Sie sind alle in dieser unwirklichen, absurden, auch sehr komischen teilweise Büroatmosphäre wie gefangen und gleichzeitig sind die in sich selbst, in ihrem eigenen Ich, in ihren eigenen Sehnsüchten und Verzweiflungen gefangen und das unterscheidet einfach keinen von keiner. Und das ist, glaube ich, der große, auch wirklich mitreißende und ein bisschen anrührende Moment, den dieser Abend wirklich sehr intensiv vermittelt.
Unser Theaterkritiker Michael Lages ist begeistert. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Ja, und die Gesellschaft mit besonderer Hingabe können Sie sich übermorgen am Samstag am Theater Basel wieder anschauen. Vielleicht kennen Sie nicht den Namen Thomas Baumgärtel, aber eins kennen Sie ganz gewiss, die ikonische Banane, die er an die Eingänge von etwa 4000 Kunstmuseen und Galerien in Deutschland und in internationalen Städten gespräht hat. Der Street-Art-Künstler ist deshalb sinnigerweise auch als Bananensprayer bekannt. Er feiert sein 40. Kunstjubiläum in diesem Jahr, also auch 40 Jahre Banane, und stellt an 40 Orten am Niederrhein seine Werke aus. Wiebke Hovestedt hat ihn dabei begleitet.
Die letzten Vorbereitungen laufen. Im Kunstmuseum der Kleinstadt Goch sprüht Thomas Baumgärtel sein sogenanntes Gaza Girl an eine weiße Museumswand. Ein Mädchen mit einer Palästina-Flagge. Normalerweise sprüht Baumgärtel vor allem Bananenmotive. Und die nicht in Innenräumen, sondern an Außenwänden. Bevorzugt an Galerien und Museen. Die Banane im Stadtraum, das ist sein Konzept.
Überhaupt so mit der Banane etabliert hatte. Ich dachte eben, ich will jetzt nicht wild rumsprühen so und alles irgendwie ohne Konzept da so irgendwo, sondern ich will da schon so methodisch vorgehen. Orte, die mir gefallen, so, ne, da hinterlasse ich so das Zeichen da, die Banane. Und dass das dann so eine Dimension bekommt oder auch heute im Grunde wie so ein Michelin-Stern der Kunst schon geworden ist.
Vor großen Vergleichen schreckt Baumgärtel nicht zurück. Dass die Banane, so wie er sie malt, sehr ähnlich ist wie die, die Andy Warhol auf dem Plattencover von Velvet Underground verewigt hat, ist ihm egal. Er sprüht sie seit Jahren, wohin es ihm passt. Mit dieser Vorgehensweise ist er in der niederrheinischen Provinz bekannt geworden. Hier findet er seine Unterstützer. Zum Beispiel Stefan Mann, Museumsdirektor in Goch. Er hat Baumgärtels Schaffen über Jahre verfolgt.
Das Faszinierende an Thomas Baumgärtel ist, wie authentisch er über 40 Jahre geblieben ist mit seiner Kunst. Er ist erstmal sich selbst treu geblieben als Künstler, der immer die Freiheit der Kunst nach vorne geschoben hat, der sich nie beeindruckt hat, wenn er mal ins Gefängnis musste für irgendeine Sprayaktion, für irgendeine Überzeugung, der Ausdruck verleihen wollte, ob das gegen Machthaber, gegen Kirche, was auch immer ging.
Kevela, 15 Kilometer entfernt von Goch. Hier steht die Ausstellung schon. Thomas Baumgärtel geht durch den Eingangsbereich.
Ich bin selber jetzt gespannt, weil ich es auch noch nicht so ganz fertig gesehen habe.
Sagt Thomas Baumgärtel. Ein großer, dunkler Ausstellungsraum im Erdgeschoss stellt die Kulisse einer Straße nach.
Das soll ja so ein bisschen hier die Street-Art-Atmosphäre widerspiegeln im Museum, ne, mit so einer wirklich eine Backsteinwand und hier eine Straße gesprüht. Und für mich ist zum Beispiel auch immer so diese Kabeltrommeln so ein Symbol unserer Industrie, unseres Industriezeitalters. Die haben mich immer auch auf meinen Atelierarealen so begleitet und deshalb sind das so wichtige Objekte.
An den Wänden hängen in einer Reihe großformatig gesprühte Pop-Art-Arbeiten. Eine Putin-Darstellung in gestreifter Häftlingskleidung und Banane auf dem Kopf. Auf dem Bild steht Put in Prison. Daneben ein apfelessender Xi Jinping. Über ihm steht Demokraten essen Bananen. Veronika Kenders, Leiterin des Kevela-Museums, kommt vorbei, begrüßt den Künstler.
Im Grunde hast du natürlich Kunst auf die Straße geholt und holst es jetzt aber wieder ins Museum, ne?
Eine Etage über den beiden ist Baumgärtels Malerei zu sehen. Alle arbeiten komplett in Grautönen. Damit hat Thomas Baumgärtel als Kunststudent vor 40 Jahren angefangen.
Klar, hier sind dann auch viele private Bilder, so wie hier meine Geschwister hier oder mein Vater mit mir bei der Kartoffelernte im Garten. So, das ist so. Also Familienbilder, die dann auch teilweise bei meinen Eltern so immer in der Wohnung hingen.
Seinem Vater sei es sehr wichtig gewesen, dass seine Kinder studieren, sagt Thomas Baumgärtel.
Studieren mussten wir auch alle, das war so in unserer Familie so klar. Ne? Ich habe noch drei Geschwister und wenn da einer nicht studiert hätte, das wäre gar nicht gegangen. Ne?
Durch das Studium kam Baumgärtel zur Malerei. Später kam das Sprühen hinzu und die Fokussierung auf die Banane. Die Idee für das Symbol kam Baumgärtel schon in seinem Zivildienst in einem katholischen Krankenhaus. Als ein Kruzifix von der Wand fiel, ersetzte er es durch eine Banane.
Du könntest deine Frühstücksbanane, die ich irgendwie morgens oft da mitgenommen habe,
die könnte ich eigentlich aufschälen und auf diese Nägel und zack, damit festmachen. Und das machte natürlich denen, die im Zimmer waren, da so viel Freude, ne, da ich daraus die Theorie auch entwickelt habe, Kunst heilt.
Die Banane als Provokation und als Kommentar. Zur aktuellen Jubiläumsschau stellt Thomas Baumgärtel auch Arbeiten in der Galerie Löhrl in Mönchengladbach aus.
Das sind bananenpointillistische Bilder hier. Ne? Man sieht Birnen, aber in Wirklichkeit sind es gesprühte Bananen alles, ne? Nur mit der Bananenschablone gemacht.
Im barocken Stil hat der Künstler viele kleine Bananen auf einem bunten Obstteller untergebracht. 40 Orte, immer wieder andere Themen und Stile. Nur die Banane als wiederkehrendes Motiv, eine Art Markenzeichen seiner Kunst. Die niederrheinische Ausstellungstour wird so zu einer Zeitreise durch Baumgärtels künstlerisches Schaffen.
Wiebke Hovestedt über Thomas Baumgärtel und viele Bananen. Die zentrale Eröffnung der Ausstellungstour findet dann morgen im Niederrheinischen Museum Cavalier statt. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Arno Orzesek hat sie für uns aufgeschlagen.
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Ein historisches Datum, das sich auch in den aktuellen Feuilletons spiegelt. 81 Jahre nach der Kapitulation von Nazi-Deutschland schwingt sich die Bundesrepublik auf, wieder zur stärksten militärischen Macht in Europa zu werden. Kann das gut gehen? Lautet die Frage, die sich die Süddeutsche Zeitung von Timothy Garton Ash beantworten lässt. Der britische Historiker, der vor Jahren vom besten Deutschland, das wir je hatten, sprach, erklärt nun, in den 90er Jahren verankerte Merz großer Vorgänger Helmut Kohl das frisch wiedervereinigte Deutschland im europäischen Binnenmarkt und in der Währungsunion. Merz muss nun versuchen, dasselbe für Europa Sicherheit zu leisten. Am Ende wird man den Erfolg an zwei Fragen messen können. Sehen wir eine wirklich integrierte europäische Verteidigungsindustrie oder nur weiterhin konkurrierende nationale Industrien? Und genügen Europas eigene militärische Vorbereitungen, um Wladimir Putin abzuschrecken? Timothy Garton Ash in der SZ. Passend dazu das Interview, das die Frankfurter Rundschau mit dem Historiker Eckhard Konze führt. Frage des FR-Autors Michael Hesse: Wenn man über Krieg und Frieden spricht, kommt man an der Appeasement-Politik der 30er Jahre nicht vorbei. Heute hat Appeasement einen schlechten Klang, aber gab es aus damaliger Sicht nicht auch rationale Gründe dafür? Die Appeasement-Politik, entgegnet Konze, hat aus guten Gründen einen schlechten Ruf, weil sie das nationalsozialistische Deutschland in seiner Aggressivität bestärkte. Aber sie war zunächst geleitet von dem Motiv, den Frieden zu sichern. Das ist politisch und moralisch eine legitime Haltung. Man darf nicht vergessen, der Erste Weltkrieg war in den Gesellschaften durch Leid, Traumatisierung und Verlust noch ganz konkret gegenwärtig. Demokratische Regierungen konnten sich darüber nicht einfach hinwegsetzen. Das Perfide ist, dieser Friedenswunsch wurde von aggressiven Staaten und autoritären Führungsfiguren ausgenutzt. Damals von Hitler, heute lassen sich durchaus Parallelen zu Putin ziehen. Eckhard Konze in der FR. Nicht mit dem Krieg, aber doch auch mit Gewalt hat die Frage zu tun, mit der sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst. Jetzt, da sicher scheint, dass Timmy nicht mehr lebt, reibt man sich die Augen. Was ist da bloß passiert mit den Deutschen und ihrem Wahl? Unter dem Titel »Der Riese am Rollator« bemerkt Sandra Kegel, »Wo Zusammenhänge komplex sind, wird ein Körper im flachen Wasser begreifbar. Wo Verantwortung diffus ist, lässt sich Empathie bündeln. So viel Hoffnung trieb die Menschen mit ihren Ferngläsern und Teleobjektiven an den Strand, berührt von der beobachteten Hilflosigkeit. Einer glaubte zu erkennen, dass der Wal einen Ausweg sucht und er findet ihn nicht. Der Satz enthält die ganze Geschichte. Mitgefühl, Projektion und die Sehnsucht nach Erzählbarkeit. Dabei wissen wir es besser. Diese Geschichte lässt sich nur weniger gut erzählen. Dass jedes Jahr mehr als 300.000 Wale und Delfine sterben, weil sie sich in Fischernetzen verfangen. Die Ozeane sind für Meereslebewesen kein sicherer Ort mehr. Und hier kommt die ganze Ambivalenz des Timmy-Kults zum Tragen. Er ist Empathie und Ablenkung. Eine fokussierte Liebe, die die diffuse Katastrophe verdeckt, aus der sie stammt. Sandra Kegel in der FAZ. Zuletzt ein Blick auf die jungen Leute. Studenten leiden heute viel stärker unter Depressionen als zuvor, heißt es in der Tageszeitung Die Welt, in der Marie-Louise Goldmann über die Erkenntnisse des Wirtschaftswissenschaftlers Arthur C. Brooks berichtet. Wenn man von der Formel Glück gleich Freude plus Zufriedenheit plus Sinnhaftigkeit ausgehe, fehlt laut Brooks der heutigen Jugend vor allem eines, die Sinnhaftigkeit. Laut Brooks kann man Sinnhaftigkeit anhand von drei Fragen auf die Spur kommen. Passen die Elemente meines Lebens zusammen? Hat mein Leben Ziele und eine Richtung? Hat mein Leben einen inhärenten Wert für mich selbst und für andere? Mehr dazu, wenn Sie wollen, in der Welt. Übrigens, aus bestimmten Gründen zwar nicht depressiv, aber doch ein bisschen frustriert, endet der Midlife-Monolog von Anna Fastabend in der Tageszeitung mit dem Entschluss: Na gut, dann löte ich mir jetzt richtig einen rein.
Arno Orzesek mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie mit dabei waren.